Entschuldigung.
Hast du Schnupfen,
nein,
Frau Anders?
Nein, habe ich nicht. Da.
Wenn du so weit bist, kannst du dann sagen, guten Morgen, ihr Lieben, und guten Morgen, Herr Wunderlich.
Ja, ja, das mache ich dann gleich schon.
Guten Morgen, Herr Wunderlich, und guten Morgen, ihr Lieben. Nee, nochmal schöner, ganz schöner. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Frau Anders. Alles fertig, Nase geputzt, alles Nerven wieder beruhigt nach der Hunde-OP, alles okay?
Soweit, so gut.
Okay, dann sage ich gleich, wie es ist. Wir machen heute eine Sendung über die
Ölkrise aus den 70er.
Ja. Ja, die Ölkrise, die ist ja irgendwie schon berühmt. Jeder hat irgendwie schon mal ein Foto gesehen von der Ölkrise. Berühmt sind besonders die Bilder der leeren Autobahnen. Die meisten deutschen Familienfotoalben besitzen ein Motiv, das so ähnlich ist. Und irgendwie verbindet sich mit der Ölkrise für viele Menschen in meiner Generation eine seltsam positive Erfahrung. Zum Beispiel, wie wir einmal in unserem Leben mit dem Radl auf der Autobahn unterwegs waren. Oder zu Fuß.
War übrigens echt langweilig.
War nicht so spannend. Ist nee, nicht.
Ging nur geradeaus.
Wenn einem Geschichte widerfährt, wenn man Geschichte erlebt, wenn man sie sich anschaut, während sie einem und anderen passiert, dann klebt man dann natürlich seine persönlichen Emotionen dran. Für mich persönlich und auch für dich waren die 70er ja unsere Kindheit und frühe Jugend. Und ich habe die Zeit vielleicht als viel friedlicher in Erinnerung, in kindlicher Unbesorgtheit, als sie objektiv gewesen sein mag. Aber über diese persönliche Erinnerung hinaus, mir kommt es trotzdem so vor, dass man im Allgemeinen 1973 unaufgeregter und weniger hysterisch war. Ich kann es nicht belegen, wirklich. Ich habe mit meinen Eltern drüber geredet, die waren ja damals erwachsen und die teilen diese Einschätzung. Aber ist dann halt das Gefühl von meinen Eltern und meines und immer noch nicht objektiv. Vielleicht schauen wir uns einfach mal so die allgemeinen Begleitumstände, Zustände an, die da herrschten 1973, um irgendwie ein Urteil zu finden. Unsere gegenwärtige politische Situation kennen wir. Typisch für die politische Situation der 70er war zuvorderst natürlich der Kalte Krieg. Klingt irgendwie harmlos, Kalter Krieg, aber der war weniger kalt, als man gemeinhin so denkt. Es kam nicht auf russischem, amerikanischem oder europäischem Boden zu irgendwelchen militärischen Auseinandersetzungen. Dafür lieferte man sich heimlich Schlachten und Kriege weltweit. Die gegenseitige Aufrüstung, vor allem mit atomaren Waffen, erreichte Ende der 70er Dimensionen, die man sich am Anfang des gleichen Jahrzehnts noch gar nicht vorgestellt haben hätte können, sollen, täte. Auf dem Papier gab es also einen Abrüstungsbegrenzungsvertrag, der hieß SALT I, und der begrenzte schon seit 1972 sozusagen die Anzahl an Raketen und Abschussvorrichtungen. Doch natürlich sagte er nichts, und das wussten die beteiligten Parteien, über die auf die zu Raketen bastelnden Gefechtsköpfe aus. Naja, und also vervierfachte sich in diesen 10 Jahren, simpel gesagt, die Anzahl an Atombomben trotzdem. Es wurden nicht mehr Raketen, aber mehr Bomben. Die Logik des Kalten Krieges, die bedingte ja auch, dass man diese Bomben möglichst weit über den Planeten verteilt und auch möglichst unabhängig voneinander zünden konnte. Wenn also eine der beiden Mächte zuerst den roten Knopf drücken würde, um die andere zu vernichten, dann mussten selbst nach diesem atomaren Holocaust von der eigenen Seite genug Bomben übrig bleiben, dass man den auch noch vom Planeten bomben kann. Das bedeutet, die Bomben mussten unabhängiger werden und dadurch erhöhte sich die Gefahr wesentlich, dass irgendwann die ganze Chose einfach mal von allein in die Luft ging. NATO-Strategen Ende der 70er hielten tatsächlich dieses Szenario, dass es aus Versehen losgeht, Computerfehler, Bomberpilot, U-Boot-Kapitän, für die wahrscheinlichste Ursache eines Dritten Weltkriegs. Das ist die Zeit, in der wir Kind waren.
Da kann ich mich aber dran erinnern.
Das ist jetzt eigentlich nicht irgendwie eine Gefühlslage oder eine Stimmung, die dazu geeignet wäre, dass man nicht hysterisch wird. Aber in meiner Erinnerung wurde niemand wirklich hysterisch. Oder? Gut. Einer dieser Stellvertreterkonflikte, wo die beiden Großmächte ihre Kriegstechnologien austesten konnten, war der Nahostkonflikt, der seit 1948 im Prinzip bestand. Und dass das auch ein Stellvertreterkrieg war, das ist eine Seite dieses Konflikts, die immer vergessen wird, wenn wir heute drüber reden. Bei uns heute geht es immer nur um Israel gegen die Araber. Lange war das eine ganz andere Art von Konflikt. Der wurde nämlich damals in einer Härte geführt, die wir heute irgendwie verdrängt haben. Am 6. Oktober 1973 war es auf jeden Fall mal wieder soweit. Am allerhöchsten jüdischen Feiertag, am heiligsten an Yom Kippur, da überfielen, das kann man schon so sagen, Syrien und Ägypten Israel. Na ja, genauer genommen annektierten sie die Gebiete zurück, die Israel im letzten Krieg davor, dem sogenannten Sechstagekrieg, gewonnen hatte, nämlich den Sinai und die Golanhöhen. Und tatsächlich sollte es 2 Tage dauern, bis die Israelis nach diesem hohen Feiertag so mobilisiert waren, dass sie sich zur Wehr setzen konnten. 3 Wochen wurde gekämpft, bevor es zu einer UN-Waffenruhe kam. In dem Konflikt stand auf der einen Seite Israel, unterstützt von den Westmächten. Alleine die USA investierten über 2 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite eine Koalition aus eben Ägypten und Syrien sowie Irak, Libyen, Jordanien, Sudan, Algerien und Marokko. Diese Seite wurde unterstützt von der Sowjetunion, die hat dafür 3,5 Milliarden Dollar in die Hand genommen, und von Kuba, die schickten immerhin 1000 Soldaten. Am Ende waren 10.000 Menschen tot, 10.000 schwer verletzt, 5.000 Panzer kaputt und 500 Flugzeuge. Super simple Bilanz. Beide Seiten feierten sich als Sieger, aber die Regierung von Golda Meir damals, die ging kaputt. Denn irgendwie war man in Israel tatsächlich von diesem Krieg überrascht worden, auch wenn Anwar el-Sadat immer wieder laut angekündigt hat, er würde bald angreifen. Weil aber der Westen, vor allem die USA natürlich, Israel offen unterstützt hatten, direkt mit militärischen Mitteln, drosselte die OPEC zur Strafe ihre Ölförderung.
Elabed.
Genau. Auf einmal waren auf dem Weltmarkt 25% weniger Erdöl zur Verfügung. Und die OPEC übrigens, das heißt ja immer die Gemeinschaft erdölproduzierender Länder. In diesem Fall war das wirklich nur Algerien, Irak, Katar, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Damals wollte die OPEC mit dieser Maßnahme natürlich die Wirtschaft in den westlichen Ländern treffen und erschüttern. Denn die waren in Wirklichkeit komplett abhängig vom arabischen Öl. Und darum ging der Plan eigentlich auch ganz gut auf. Sadat persönlich hatte offen damit gedroht, dass die Schulkinder der westlichen Länder dieses Jahr im Winter wohl frieren würden müssen. Also die Idee ist im Prinzip einfach, dass man den Westen zwingt, dass er mit Israel diskutiert, ob die nicht vielleicht doch eventuell unter Umständen, nur so, wenn sie gerade Lust hätten, vielleicht doch die Gebiete Golanhöhen, Sinai und so wieder zurückgeben würden, weil es ist so kalt. Das ist die Grundlage der Krise, die wir heute Ölkrise nennen. Ich habe viel recherchiert. Übrigens, damals haben wir gar nicht Ölkrise zugesagt.
Sondern?
Energiekrise.
Ah ja.
Ein Zeitzeugnis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor den Auswirkungen der Energiekrise müssen nach einhelliger Auffassung des Bundestages vor allem die Arbeitsplätze gesichert werden. Dieses Ziel, so betonte heute Bundeskanzler Brandt in einer Regierungserklärung vor dem Parlament in Bonn, müsse Vorrang vor dem privaten Komfort haben. Für die Opposition versicherte der CSU-Vorsitzende Strauß, die Union sei bereit, unpopuläre Maßnahmen mitzutragen, falls sie ausreichend informiert werde. Außerdem forderte die CDU-CSU in einem Entschließungsantrag gezielte Hilfen für die Bevölkerungskreise, die von den steigenden Preisen für Mineralölprodukte besonders hart betroffen sind. Derartige Beihilfen, so zum Beispiel eine teilweise Erstattung der Heizkosten, versprach die Bundesregierung. Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt. Nach den Worten von Bundeskanzler Brandt ist nach wie vor nicht auszuschließen, dass sich die Energiekrise noch verschärfen kann. In diesem Jahr brauchten die Bundesbürger aber nicht mehr mit neuen Einschränkungen zu rechnen. Sollten sie im Januar oder Februar erforderlich sein, dann werde die Bundesregierung, wie er sagte, mit Augenmaß vorgehen. Wie sich eine anhaltende Erdölverknappung auf die deutsche Volkswirtschaft auswirken könnte, fasste Brandt so zusammen.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Wachstumsrate im kommenden Jahr statt der von uns und auch von den Sachverständigen vermuteten realen plus 3 Punkte gegen 0 sinken wird und eine Tendenzwende bei den Preisen noch schwerer als bisher zu erreichen sein wird. Wir werden unsere Anstrengungen darauf zu konzentrieren haben, einen hohen Beschäftigungsstand zu sichern, die Wachstumschancen zu erhalten und so viel wie irgend möglich an Preisstabilität zu erreichen. In aller Offenheit, nicht jeder wird in dieser Lage seinen Arbeitsplatz behalten können. Aber wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft alle Anstrengungen unternehmen, damit jeder einen Arbeitsplatz haben wird.
Willy Brandt. Hm? Ich muss ein bisschen lachen.
Politiker mit Format.
Ja, aber diese Stimme wieder zu hören.
Witzig.
Warum der für einen begabten Redner gehalten wird?
Ja, das, damals hat man auch viel langsamer gesprochen. Ist dir schon mal aufgefallen?
Dieser nerdige Ton, ich kann ihn kaum ertragen. Naja.
Hat er halt Profil.
Das kann man ja, wer schlecht redet.
Das kann man eben nicht absprechen, dass er Profil.
Hey, liebe Kinder, damals hatten wir in Deutschland eine SPD-Regierung.
So viel dazu.
Zusammen mit der FDP. Man stellt sich mal Schulz und Lindner vor. Ja, egal. Zurück auf den Boden der Tatsache. Meine These war ja, dass man in den 70ern da trotzdem entspannter damit umgegangen ist. Und deswegen war ich von den Ergebnissen, die die Ölkrise hatte, eigentlich echt erschüttert. Mir war das überhaupt nicht so klar. Denn die Konsequenzen der Ölkrise auf die Wirtschaft des Westens waren verheerend. Durch das verknappte Angebot stieg der Preis von leichtem Heizöl, was man also braucht. Wir haben alle mit Heizöl geheizt früher. Ja, was der individuelle kleine deutsche Bürger braucht zum Heizen, das schwere Heizöl ist für die chemische Wirtschaft. Der Preis von leichtem Heizöl auf das 6-fache. Statt 12 Pfennige auf 70 Pfennige. Das ist der Hammer. Die OPEC machte also bei ihrer Aktion auch noch einen Riesengewinn. Statt 15 Milliarden Dollar verdienten die im Jahr drauf, 1974, 90 Milliarden.
Dadurch, dass sie weniger geliefert haben. Das ist nicht schlecht.
Als erstes stürzte innerhalb von Tagen die Börse ab, nicht besonders schlimm. Aber die Konjunktur stürzte natürlich hinterher. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland stieg von 270.000 im Jahr 1973 auf mehr als 1 Million 2 Jahre später, hatte der Herr Brandt gerade angekündigt. In der Autoindustrie sank die Produktion um 18%, fast ein Fünftel. In Italien druckte man für Touristen Gutscheine, damit die kommen, wissend, dass sie hier billig tanken konnten. In Großbritannien führte man eine Zeit lang eine 3-Tage-Woche ein, damit das Öl für die Industrie überhaupt noch reicht. Mhm. Und wir in Deutschland, wir hatten eben die berühmten autofreien Sonntage. Das war natürlich nur eine der Maßnahmen, um die Bevölkerung auf den Ernst der Situation aufmerksam zu machen. Dass zum Beispiel auf den Autobahnen für Monate ein Höchsttempo von 100 Stundenkilometern herrschte, das ist im Vergleich dazu beinahe vergessen. Ja, erinnert sich kaum noch einer dran, obwohl das wahrscheinlich die Maßnahme war, die wirklich was gebracht hat. Egal, am 25. November 1973 war es dann soweit. Der erste autofreie Sonntag. Und in Deutschland gab es genau 4 autofreie Sonntage. Nicht mehr.
Echt?
Nicht mehr.
Das ist aber nicht viel.
Nee, es ist nicht so wie in meiner Erinnerung, dass praktisch jeder Sonntag 1974 autofrei gewesen wäre. Pö, nee, 4 Termine. An solchen Tagen durften nur noch Ärzte oder Sanitäter, naja, fast Feuerwehr, bla bla bla, Privatpersonen, die Wirtschaft, keiner durfte mehr Auto fahren. Mhm. Und es fuhren dann praktisch auch keine Autos. In der ganzen BRD kam es zu nur insgesamt 800 Verstößen gegen diese Regelung. Also das wurde total angenommen. Stattdessen, statt jetzt mit dem Auto zu fahren, ging man halt spazieren. Oder man fuhr mit dem Radl auf der Autobahn. Und das machten praktisch alle Familien. Also der Ausflug zur nächstgelegenen leeren Autobahn, das ist eine Kindheitserinnerung unserer Generation. Da standen wir da und starrten auf den Teer. Die Stimmung dabei allgemein war trotzdem positiv. Es herrschte keine Panik, es herrschte nicht das Gefühl von einer Entbehrung, sondern eher sowas wie eine verbindende gemeinsame Erfahrung. Das ist eine der wenigen gemeinsamen bundesdeutschen Erfahrungen überhaupt. Mhm. Wenn man die Radioreporter von diesem Tag berichten hört, so geraten die beinahe ins Schwelgen. Ich habe mehrere Reportagen gehört. Man schwärmt zum Beispiel davon, wie die deutschen Familien jetzt wieder den gemeinsamen Spaziergang genießen. Oder davon, wie ruhig es auf einmal ist, wie sehr man sich eigentlich schon an diesen ständigen Autolärm gewöhnt hat.
Das ist eigentlich was ich wirklich sagen kann, daran erinnere ich mich. Hm. Das hat mich wirklich geflasht, diese abnormale Ruhe. Das war schon krass.
Wir sollten das wieder einführen. Christian Schütze vom Hessischen Rundfunk findet besonders schöne Worte. Der spricht sogar von der Wiederkehr der Sesshaftigkeit. Aha. Ich finde da in den Zeitdokumenten weit und breit keine Panik. Weit und breit nicht mal eine Demonstration. Es gibt keine Anzeichen für Gewalt. Es gibt keine durchdrehenden ADAC-Mitglieder, die freie Fahrt für freie Bürger fordern. Sondern irgendwie, sagt es ja nicht so, irgendwie steht man zusammen. Das ist eigentlich ein kleines Wunder. Und das ist das Gefühl, das jeder, der das erlebt hat, aus diesen Tagen auch mitgenommen hat. Die autofreien Sonntage sind ein verbindendes Erlebnis für die gesamte BRD.
Durch damals hatte das Auto auch noch einen etwas anderen Stellenwert, als es heute hatte.
Wir haben die ganze Nation nach dem Krieg fürs Auto wieder aufgebaut. Es gibt Städte, die so lächerlich fürs Auto aufgebaut sind, dass sie eigentlich abgerissen hören. Ich nenne dir keinen Namen. Der Spareffekt dieser Aktion war lächerlich klein. Viele bestreiten, ob überhaupt einer bestanden hat. Aber psychologisch war es eine geniale Idee. Man sieht das ganz gut, wenn man auf unsere Nachbarn guckt, nach Österreich. Denn die waren in Wirklichkeit noch rigider beim Sparen. Da bekam jedes Auto ein Papperl,
auf also dem der Deutsch ein Aufkleber.
In Österreich und in Bayern ist das ein Papperl, es tut mir leid. Auf dem der Wochentag stand, an dem es nicht benutzt werden durfte. Bei einer hohen Strafe, bis zur 5-stellige Summe, ich glaube 32.000 Euro, also 300.000 Schilling, glaube ich, waren es. So viel musste man zahlen, wenn man erwischt wurde, wenn man sein Auto verwendet hat an einem Tag, den man nicht fahren durfte. Was macht das psychologisch mit einem? Das verbindet überhaupt nicht, das hat überhaupt nichts Verbindendes.
Das hat nur ein Verbot.
Ja, das verärgert halt die Betroffenen. Mhm. Ganz einzeln, ganz individuell. Das ist keine schöne Erinnerung. Mhm. Insgesamt war die Ölkrise von 1973 im Endeffekt für den Westen sowas wie ein Aufwachruf. Das Wirtschaftswunder war definitiv vorbei. Da gab es nichts dran zu rütteln. Nichts würde automatisch immer besser werden. Und die Abhängigkeit vom Öl, die musste natürlich geringer werden.
Da kam die Kernkraft, ne?
Da wurden 40 Kernkraftwerke geplant. Ja, da war auch der allgemeine Protest der Zivilbevölkerung auf einmal relativ leise. Und der Begriff Energiesparen, den gab es vorher nicht. Mhm. Man kann sich das erst nicht vorstellen. Man begann dann erst seine Häuser zu dämmen. Ich habe nachgeguckt. Du kannst dir nicht vorstellen, was die verheizt haben. 1973 brauchte man für ein Quadratmeter Wohnung 28 Liter Heizöl. Wenn man das jetzt mit 2013 vergleicht, die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, da sind es 0,13. 28 Liter Öl pro Quadratmeter. Es gab keine Dämmung.
Hat man nicht gebraucht bisher.
Die Nationen legten sich auch strategische Ölreserven an. Die Ölvorkommen der Nordsee wurden erschlossen und in Venezuela und was weiß ich. Alternative Energiequellen wurden zum ersten Mal erforscht. Windenergie kam auf. Das allererste Sonnenkraftwerk wurde gebaut. Naja, und wir sparten halt, wir dämmten unsere Häuser. Dieser Abnahme im Heizölverbrauch übrigens deckt sich, also korreliert lustigerweise umgekehrt mit dem Mineralwasserverbrauch in Deutschland.
Der ist gestiegen, oder wie?
Ist derzeit gestiegen. 1973 hat man praktisch kein Mineralwasser getrunken.
Stimmt, ich wollte immer was zu trinken. Meine Mutter hat mir dann immer nur so eine ekelhafte Cola oder Limo hingestellt. Und ich bin dann immer heimlich in den Getränkevorrat zu meiner Oma geschlichen und habe mir da das Wasser gestohlen.
Ja, es scheint so zu sein, wenn man diese beiden Statistiken betrachtet und nebeneinander legt, als wäre es so, je weniger Erdöl wir verheizen, desto mehr Mineralwasser trinken wir. Ich bin mir ziemlich sicher, da besteht überhaupt kein Zusammenhang.
Wollte ich gerade sagen. Erklär mir bitte den Zusammenhang.
Naja, der Westen tat sein Möglichstes. Die OPEC erreichte im Prinzip, was sie wollte. Denn es wurde wirklich auf Israel eingewirkt, aber die Israelis veränderten ihre Position nicht. Die Dinge normalisierten sich früher oder später wieder. Das Öl wurde nie wieder so billig, wie es vorher war, vor 73. Naja, und wir fanden halt auch zum Alltag zurück. Wir hatten ja auch, um ehrlich zu sein, ganz andere Sorgen. Ich meine, viel wichtiger war die Frage, wie behält man auch bei Matschwetter seine Sommerhaut.
Matsch, Regen, Mistwetter. Schade um Ihre schöne Sommerhaut. Was Sie jetzt braucht, ist Creme 21. Creme 21 hält die Haut jung. Denn Creme 21 hat 3 Hautschutzvitamine. Das ist die moderne Allzweckcreme für die ganze Familie. Creme 21. Und die Dose ist leuchtend orange.
Kannst du dich auch noch erinnern an Creme 21?
Nee, überhaupt nicht.
An die orange Dose?
Ja, ich kann mich an Creme 21 erinnern, aber nicht an die Werbung.
Ach so.
Das ist ja irgendwie, wie wenn die auf dem Trip gewesen wären, hey. La 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 la.
Ja, die Matschwetter, was ist passiert nur mit meiner Sommerhaut?
Oh Gott.
Ja, so war es mit der Ölkrise. Das ist schon interessant, wenn man sich so Dinge aus der Kindheit nochmal anguckt. Ist doch alles ein bisschen anders, als man denkt. Der Musiktitel von heute passt auf spektakuläre Weise überhaupt nicht zum Thema. Das ist von John Boorer, ist ein Elektrosong, den ich schon länger rumliegen habe und ich bringe ihn nie unter. Der heißt nämlich The Gretzky Nine Sugar Nine Cream.
Ah ja.
Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Vielen Dank also an euch Lieben fürs Zuhören mal wieder. Kommt gut durch den Tag und auch gut durch die kommende Nacht. Wir denken an euch.
Was? Wochenende. Wochenende.
Ja, das kannst du doch machen, wenn ich sage, euer Herr Wunderlich.
Okay.
Wir hören uns dann am Montag früh wieder, euer Herr Wunderlich.
Ja, und ein schönes Wochenende euch, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß am Wochenende, ruht euch schön aus, hört schön viel Radio, vor allen Dingen Morgenradio. Viel Spaß dabei und bis zum Montag.
Ciao.
Und ciao.
Das hast du nicht gesagt, eure Frau anders.
Ach so, ja, und eure Frau anders. Ja, das wissen die doch, dass ich die Frau anders bin.